Rechtfertigung und Heiligung von G. D. Krummacher. Kapitel 13. Sollen wir in der Sünde beharren? Wenn der Apostel die hebräischen Christen in dem Brief an dieselben in Kapitel 13, Vers 9 ermahnt, sich nicht von Fremden und mancherlei Lehren umtreiben zu lassen, so sehen wir daraus, dass es schon zu der Apostelzeiten mancherlei Lehren gab, wodurch Herzen, welche noch nicht fest geworden waren, hin und her geworfen wurden und eben ungewiss blieben. Dies ist auch eins derjenigen Stücke, wodurch sich unser gegenwärtiges Zeitalter charakterisiert. In Sachen der Religion, dieser höchsten Angelegenheit des Menschen, herrscht eine solche Ungewissheit, dass es vielleicht den allermeisten ebenso schwer werden würde, zu sagen, was sie denn eigentlich glauben, als leicht zu sagen, was sie nicht glauben. Wohl nicht mit Unrecht beantwortet daher ein gewisser witziger Mann die Frage, was es heiße, mit seinem Zeitalter fortzuschreiten, spottend dahingehend, es heiße, in der Weltweisheit immer neue Sprachen zu reden und in der Religion immer weniger zu glauben. Dabei liegt ein Hauptgrund, ohne Zweifel darin, dass die Menschen klüger geworden sein wollen als der allein weise Gott. Mit schamloser Frechheit fahren sie über die Schrift her, als ob sie derselben Meister, nicht Lehrlinge wären, und wissen so, rechtmäßig und aus gerechtem Gericht Gottes nicht, was sie sagen und was sie setzen, und da sie die Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie selig würden, sendet Gott ihnen kräftigen Irrtum, den Lügen zu glauben. Mögen solche auch in heuchlerischer Weise die Schrift rühmen und preisen, so hat man sie doch durch unerhörte Auslegungen so ungewiss und seltsam gemacht, dass an ihrer Hand niemand daraus lernen kann, oder man nur das Gegenteil von demjenigen daraus lernen soll, was sonst die Gemeinde Jesu Christi darin fand und ihr Leben dafür aufopferte. Doch der Apostel gibt auch den unwandelbar festen Grund an, welcher Jesus Christus ist, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Er gibt den Weg an, wodurch man in den Stand gesetzt wird, sich nicht mit umtreiben zu lassen. Die Lehren, die vorgebracht werden, mögen auch noch so vielfältig sein und meinetwegen mit großen Zeichen, Wundern und Kräften bestätigt werden. Vor diesem mit umgetrieben werden ist derjenige gesichert, dessen Herz fest geworden ist. Eine köstliche Sache. Sie geschieht aber durch Gnade. Jedoch auch diese Gnade, welch ein geheimnisvolles, welch ein bei der Welt verdächtiges Werk ist sie. Wie kann man die Lehre von derselben zu seinem eigenen Verderben anfeinden oder verkehren und missbrauchen, von den Zeiten der Apostel herab bis auf die unsrigen? Darüber wollte ich das eine und andere bemerken.
Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde?
Römer 6, Vers 1. Mit dem Apostel werfen wir diese Frage auf und betrachten ein wenig, dass die rechte Gnade Gottes uns bewahrt, dass wir die Lehre von der Gnade nicht zu unserem Verderben verkehren, wozu sowohl die eigene Weisheit und Gerechtigkeit als auch Sündenliebe verleiten kann und verleitet. Dies gedenken wir in etwa zu beleuchten, indem wir einen Blick auf das apostolische, reformierende und jetzige Zeitalter werfen.
Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde?
Mit dieser Frage beschließt der heilige Apostel die im 5. Kapitel enthaltene höchst merkwürdige Lehre von der Gnade, und sie bezieht sich insbesondere auf den zuletzt aufgestellten Satz. Das Gesetz sei neben der Verheißung eingekommen, damit die Sünde desto mächtiger werde.
Wo aber, setzt er hinzu, die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade doch viel mächtiger geworden.
Und dies leitet ihn zu dieser Frage. Diese Frage konnte von Menschen aufgeworfen werden, denen die gesamte Lehre von der Gnade missfiel, denen sie verdächtig, wo nicht gar gefährlich oder wohl selbst abscheulich vorkam und die ihm in einer feindseligen Stellung gegenüberstanden.
Solcher gab's insbesondere unter den Juden, denen das an sich herrliche Evangelium von der Gnade Gottes ein Ärgernis war. Ihnen war Jesus selbst besonders deswegen anstößig und unleidlich, weil er Sünder annahm und mit ihnen aß, wofür man ihn einen Fresser und Weinsäufer schalt und ihn als der Sünder Gesellen verdächtig zu machen suchte. In der Folge konnte ihnen wirklich das Evangelium von der Gnade Gottes nicht wohl anders als sehr verdächtig, nicht wohl anders als eine neue Lehre vorkommen, die nur Böses wirke und Verwirrung anrichte. Denn die Christen, ein ganz neuer Name, beobachteten das zum Teil gar nicht mehr, was zu dem bisherigen von Gott selbst angeordneten Gottesdienst gehörte. Sie beobachteten den Unterschied der Speisen nicht mehr. Sie unterließen die Beschneidung samt dem Passahlamm. Sie hielten seine Feste und Neumonde, ja, selbst den so streng befohlenen Sabbat nicht mehr und hatten immer einen Jesus im Munde, außer welchem kein Heil sei. Diesen Mann, der als ein Aufrührer und Gotteslästerer gekreuzigt worden war, und stellten den Glauben an ihn als das einzige Mittel zur Seligkeit dar. Denn Christus sei des Gesetzes Ende, und wer an ihn glaube, sei gerecht. Kein Wunder, wenn den Juden, diesen Eiferern über dem Gesetz, das Evangelium als eine Lehre vorkam, welche nur sorglose und verruchte Leute bilde, als eine Lehre, nach welcher man getrost in der Sünde beharren, wo nicht gar absichtlich allerhand Böses begehen könne, damit die Gnade desto mehr Gelegenheit habe, sich als eine solche zu erweisen, die weit mächtiger sei als die Sünde. Und ist Sündigen immer etwas Schreckliches, so ist's ja vollends etwas Ungeheures, nach Grundsätzen zu sündigen und Böses zu tun, damit Gutes daraus komme. Und aus Römer 3, Vers 8 geht deutlich hervor, dass man die Christen wirklich als solche Ungeheuer verlästerte, von deren Verdammnis der Apostel sagt, sie sei ganz recht. Und auch unser Katechismus fand sich veranlasst zu fragen, ob die Lehre von der freien Gnade Gottes nicht sorglose und verruchte Leute mache. Erklärt's aber ganz recht für eine Unmöglichkeit, dass diejenigen, welche Christus durch wahren Glauben einverleibt sind, nicht Frucht bringen sollten. Die Lehre von der in Christus geoffenbarten Gnade Gottes fand auch bei den Weisen dieser Welt zu allen Zeiten heftigen Widerstand, weil, wie Paulus in Kolosser 2, Vers 8 sagt, die Menschen lehren wohl nach der Welt Satzungen, nicht aber nach Christus sind. Schon das Wort Gnade ist der Weltweisheit fremd. Wie viel mehr die Sache selbst, und es findet sich in ihrem Bereich ebenso wenig als Adams Fall. Nicht Gottes Gnade, sondern des Menschen eigener Wille ist das Fundament, worauf sie ihr Gebäude aufzurichten gedenkt. Statt des Felsens wählt sie Sand. Jedoch würde es eine vergebliche Mühe sein, beweisen zu wollen, die Lehre von der Gnade Gottes habe stets und bei allen die vortrefflichsten Wirkungen hervorgebracht, wiewohl die Gnade selbst keine andere als solche erzeugt. Zugleich aber ist es eine ungeheure Bosheit, das der Lehre selbst zuzuschreiben, was von der Unart der Menschen herrührt. Oder darf man den Wein lästern, weil es Trunkenbolde gibt? Selbst das apostolische Zeitalter stellt allerhand jämmerliche Missgeburten auf, wie der Apostel Schriften selber bezeugen. Schon damals gab's Menschen, welche die Gnade Gottes auf Mutwillen zogen, Menschen, welche die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit machten und jene verhießen, welche sie selbst Knechte des Verderbens waren. Menschen, welche die Lehre von der Gnade in schändlicher Weise dazu missbrauchten, ihrem Fleisch Raum zu geben und desto frecher zu sündigen, sich die Sünde nicht wehren ließen und dennoch für Christen wollten angesehen sein. War dies zu einer Zeit möglich, wo die heiligen Apostel selber noch lebten und lehrten, zu einer Zeit, wo noch außerordentliche Gaben des Geistes waren, zu einer Zeit, wo die Christen unter so schwerem Druck lebten, so wird freilich alle Mühe vergeblich sein, welche auf den Beweis verwendet wurde, die Lehre von der Gnade lasse gar keine üblen Wirkungen besorgen, wenn sie nur mit gehöriger Weisheit und Umsicht vorgetragen werde. Denn an diesen Eigenschaften hat doch wohl den Aposteln gar nicht gemangelt. Aber die Sonne selbst, verwandelt sie nicht stehende Sümpfe in stinkende Moraste, während sie den lebendigen Bach vergoldet? Sie macht den wurzellosen Baum vollends Dürre, indem sie dem anderen Blätter, Blüten und Früchte entlockt. Das reformierende Zeitalter stellt ähnliche Ereignisse aus, welche den Reformatoren, sonderlich Luther, die bittersten Vorwürfe zuzogen, als ob sie die ganze Welt mit Unruhe, Aufruhr und Blutvergießen erfüllt hätten, wie man ehedem auch die Apostel als Leute verschrie, die den ganzen Erdkreis verwirrten. Luther selbst führt oft bittere Klagen darüber, dass das Volk, nachdem es von dem päpstlichen Zwange befreit worden war, so wild und wüst geworden sei und gar keine guten Werke mehr tun wolle, nachdem es vernommen hatte, dass der Mensch ohne des Gesetzes Werk allein durch den Glauben gerecht vor Gott werde. Schon zu seinen Lebzeiten gab es zu seiner großen Betrübnis Leute, welche nicht lehrten, Unkeusche, Ehebrecher, Diebe, Geizige, Trunkenbolde und dergleichen könnten nicht ins Reich Gottes kommen, sondern vielmehr sagten, wenn sie solche wären, sollten sie nur glauben, so hätte es nichts zu bedeuten. In der Folge wurde nur davon geredet, wie man aus Gnaden selig werde. Hielt jemand das fest, ging er dabei regelmäßig zur Kirche und zum Abendmahl, sagte er seinen Morgen- und Abendsegen her, gab zuweilen etwas für die Armen und zur Kirche und bekannte dabei, man wolle damit nichts verdienen, so hieß er ein guter evangelischer Christ und ward in der Leichenpredigt selig gepriesen. Konnte sich jemand mit diesem toten Schlendrian nicht begnügen, kam er zu der Einsicht, die Gnade bringe niemand in den Himmel, es sei denn, sie bringe auch den Himmel in sein Herz, sie mache niemand selig, als den sie auch erneuert und heiligt, sie sei nicht ein totes Ding, das man mit einer toten Einbildung fasse, sondern ein lebendiges Wesen, das den Menschen wandelt und neu gebiert, das ihn unterweist, zu verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste und züchtig und gerecht und gottselig zu leben in dieser Welt, bewies sich das an ihm in der Frucht? So erhob sich ein großer Lärm, als ob die reine Lehre in Gefahr sei und man zu dem alten Sauerteig der Werkgerechtigkeit zurückkehre. Ach, mein Gott, wie hat sich's in tausend Wiederholungen erwiesen, dass der natürliche Mensch nichts vernimmt von den Dingen, die des Geistes Gottes sind, die ihm eine Torheit sind und die er gar nicht erkennen kann. Sie irren immer da. Sie mögen von Gnade und Glaube oder von Gesetz und Werken reden und wissen nicht, was Glaube, Gnade, Gesetz und Werke sind, wie klug sie sich auch dünken. Unser Zeitalter beobachtet von Gnade ein tiefes und bedenkliches Stillschweigen und selten ertönt des Himmelreichs Ruf Gnade, Gnade. Auch hat dieser Ruf für viele Ohren etwas Fremdes, Widerwärtiges oder gar Ekelhaftes und beleidigt jedes stolze Gemüt, das sich selbst weise, stark und gut dünkt. Die Starken bedürfen auch freilich des Arztes nicht. Der Name Christus ist durchgängig zu einer ziemlichen Unbedeutendheit herabgesunken. Und statt dass jedes Knie sich in diesem Namen beugen, dass jegliche Zunge schwören sollte, er sei der Herr, glaubt man, ihm Ehre genug erwiesen zu haben, wenn man ihm unter den Wohltätern und Aufklärern des menschlichen Geschlechts einen der ersten Plätze bewilligt und ihn als ein nachahmungswürdiges Muster empfiehlt. Seinen Aussprüchen räumt man kein entscheidendes Ansehen ein und erlaubt sich, sie nach eigenem Gutdünken zu deuten, wo denn jeder Kopf auch einen anderen Sinn hat. Sein Blut und Opfer gilt höchstens für eine Milchspeise, die man Männern nicht vorsetzt. Oder für einen verjährten Aberglauben, dessen man nur noch um einiger schwachen Willen schont. Und die Gnadenwirkungen des Heiligen Geistes sind längst in das Gebiet der Schwärmerei und Einbildung verwiesen. Wie viele möchten wohl, wenn sie davon hörten, mit Johannes Jüngern sagen, »Wir haben auch nie gehört, ob ein Heiliger Geist sei.« Und könnte man nicht im Gegensatz der Worte des Apostels »Der Heilige Geist war noch nicht da«, sagen, »Der Heilige Geist ist nicht mehr da«?
Was sich diese ausgeartete, sogenannte Christenheit dadurch zugezogen hat, äußert sich mehr und mehr. Die lauten Klagen über Verfall, die unzähligen Vorschläge, ihm abzuhelfen, die Ungewissheit über die wahren Mittel beweisen sein Dasein und seine Gefährlichkeit. Wird's nicht nach dem Spruch gehen, weil du nun des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen? Wer aber beharret bis ans Ende, der wird selig. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Wir aber sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die da glauben und die Seele erretten. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Stuhl. Ist von einer Sache selbst die Rede nicht mehr, so fällt freilich samt ihrem rechten Gebrauch auch der Missbrauch weg, welches aber in der hier vorschwebenden Hinsicht ein schlechtes Glück und ein wesentliches Übel ist. Und in dieser Weise ist bei jenem Wesen die Frage unseres Apostels durchgängig überflüssig geworden. Wo aber kein Anlass zu derselben mehr ist, da muss auch entweder des Apostels Lehre in Gedanken nicht länger bewegt werden oder kein Unkraut mehr neben dem Weizen auf dem Acker stehen oder alles tief entschlafen sein. Gewiss aber ist derjenige kein Weizen, sondern Unkraut, keine neue Kreatur in Christus Jesus, sondern eine elende Missgeburt, kein Kind Gottes, sondern des Teufels, der sich einbildet, deswegen zu den Begnadigten zu gehören, weil er die christlichen Wahrheiten so mit den anderen glaubt und sich insbesondere in dem Gedanken festgesetzt hat, Christus habe mit seinem Leiden und Sterben für alle unsere Sünde bezahlt. Froh, nun in derselben beharren zu mögen, ohne die Strafe, die das Böse verdient, fürchten zu dürfen, welche Christus längst abgelöst habe, weswegen ihn das eine so wenig angehe wie das andere. Ein solches Bestehen wäre offenbar nichts anderes als eine schreckliche Entweihung des allerheiligsten Namens und Opfers Jesu Christi, bewiese nichts anderes als eine satanische Verblendung und hieße die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Ein solcher verblendeter Auswürfling wäre umso beklagenswerter, wenn er sich gar dabei einbildete, seine starre Vorstellung wäre die Frucht einer außerordentlichen, unmittelbaren göttlichen Offenbarung, deren er vor anderen gewürdigt worden sei, da er höchstens wie Biliam von Christus redet, aber so wenig wie dieser weder Anteil noch Anfall an ihm hat, sondern dem Verderben zueilt. Nimmt ein solches, faules Glied der äußeren Kirche auch dasjenige in seinen Mund, was die Schrift von einem alten und neuen Menschen sagt, wobei er die Zucht hasst und des Herrn Gebote hinter sich wirft, will er das Böse, was er tut, auf die alte, längst getilgte Rechnung gesetzt wissen, die ihn nicht angehe, während diese armselige Kreatur noch nichts von dem erfahren hat, was die heilige Schrift von der Geburt aus Gott lehrt, von einem Christus außer ihm träumt, aber nichts weiß von Christus in euch, der da ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nichts davon erfahren hat, dass Gott uns, die wir tot waren in Sünden, samt Christus lebendig gemacht hat. Ich aber lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Welches Leben aller Sünde, welche nichts anderes ist, denn ein Tod, kräftig, wirksam und tödlich Feind ist, sie ausrottet, besiegt, tötet. Meint ein solcher elender Mensch, der doch nichts genießt von den Früchten dessen, was ausgemacht ist, da er uns in dem Gericht längst mit Ehren durchgebracht hat, der doch nicht durch wahren Glauben mit Christus vereinigt ist, er brauche nicht zu kämpfen und zu ringen. Meint er des Gebets nicht zu bedürfen, das doch Gott befiehlt und ohne welches jemand ebenso wenig Christ sein, als ohne Atmen leben kann? Hält er sich trotzdem allen dennoch für einen Begnadigten, so liefert er nur einen Beweis mehr, wie der Gott dieser Welt der ungläubigen Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Er wird's auch selbst erfahren, dass seine Einbildung nichts als Einbildung ist, die ihm keinen Frieden gewährt und deren Aufrechterhaltung ihm bei allem Gerede vom Gegenteil Arbeit genug kostet. Es wäre denn, dass er schon in verkehrtem Sinn dahingegeben wäre, zu tun, was nicht taugt, weil er Gott nicht in Ehren hatte.
Aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden, sondern sind wie ein ungestümes Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Kot und Unflat auswerfen.
Wie ganz anders steht es um einen wirklich Begnadigten. Freilich sagt Christus selber von ihm,
der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist.
Es meine also nur kein Weltkind, es zu verstehen, was eigentlich um einen wahren Christen sei. Das wird man erst in dem Maße inne, als man's selber wird. Ihr stellt euch die Gnade als ein totes Ding vor, keineswegs geeignet, unsere Hoffnung ganz darauf zu setzen. Ihr beweist aber damit nur, dass ihr noch gnadenlos seid, sonst würdet ihr anders urteilen. Ihr haltet es für möglich, dass ein Begnadigter in Sünden lebt, sie liebt und beibehält, verratet euch dadurch aber nur selber als solche, die das Begnadigtsein für eine Art von Täuschung halten, deren nur sehr wenige Leute fähig sind, als solche, die gar nicht verstehen, was Gnade sei und was es sei, Christi teilhaftig zu sein. Werdet aber selbst wahre Christen, dann nur werdet ihr es verstehen, was das heißen wolle, ein wahrer Christ zu sein. Werdet selber geistliche Menschen, so werdet ihr das einsehen, was des Geistes Gottes ist, welches der natürliche Mensch nicht vernimmt, was er auch nicht vermag, weil es geistlich gerichtet werden muss. Werdet, oh, werdet wahre Christen. So wird der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, eure Herzen und Sinne bewahren in Christo Jesu. So werdet ihr nicht sündigen.
Wer Recht tut, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt bei ihm und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der gerecht ist.
Wer aus Gott geboren ist, der reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Der bewahrt sich, und der Arge wird ihn nicht antasten. Trauet ja eurem Christentum nicht, die ihr in vorhin gerügtem Irrtum steht. Denn so jemand meint,
er sei etwas, so er doch nichts ist, der betrügt sich selbst.
Solange jemand sein tiefes Verderben noch nicht erkannt hat, ist noch nicht einmal ein Anfang des wahren Christentums bei ihm gemacht. Wer das, was er ist oder zu sein meint, durch und aus sich selbst geworden ist, kann nicht für einen Christen gelten, oder Paulus ist keiner gewesen, der durch Gottes Gnade war, was er war, und hat sich geirrt, wenn er im Namen aller Christen sagt,
nicht aus uns, auf dass sich vor ihm kein Fleisch rühme. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christo Jesu, zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, auf dass wir darin wandeln sollen.
Bilde sich niemand ein, fromm zu sein. Denn Christus ist nicht gekommen, die Frommen zur Buße zu rufen, sondern die Sünder. Halte sich niemand selbst für klug, denn gerade den Weisen und Klugen hat der alleinweise Gott das Geheimnis seines Reiches verborgen. Und je weiser wir in unseren eigenen Augen sind, für desto größeren Narren gelten wir im Gericht Gottes. Je stärker wir zu sein glauben, desto weniger bedürfen wir des Arztes. Und also verhält sich's in allen Stücken. Was etwas ist, macht er zunichte, damit er alles in allem sei. Und das ist Recht.
Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das zuvor wisset, so verwahret euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und entfallet aus eurer eigenen Festung. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Dem sei Ehre, nun und zu ewigen Zeiten.
Amen.